7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Ich begrüße Sie herzlich zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Donnerstag, der 17. April. Wegen des Feiertags Karfreitag erscheinen wir in dieser Woche bereits einen Tag früher. Und wir beschäftigen uns in dieser Folge mit der bevorstehenden 17. Kalenderwoche. Unter anderem stehen da die Zahlen zum ersten Quartal von SAP und die Hauptversammlung von Bayer an. Beides wird mit Spannung verfolgt werden. Ein besonderes Augenmerk wird aber in den kommenden Tagen auf den Autobauern und ihren Zulieferern liegen, denn zum einen öffnet die Shanghai Motor Show die Pforten, zum anderen wird die HV von Continental durchgeführt. Und auch in den Tagen danach stehen wichtige Termine für die Branche bevor. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Carsten Stevens, Korrespondent der Norddeutschen Redaktion und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst aber sprechen wir über ein Thema, das alle bewegt, wir reden über Geld. Und darüber spreche ich mit meiner Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz, grüß dich.
Sabine, trotz Wirtschaftsflaute, Energiekrise und geopolitischer Turbulenzen, die Top-Manager der DAX-Konzerne mussten 2024 kaum auf Gehalt verzichten. Ganz im Gegenteil, einige verdienen sogar mehr als je zuvor.
Genau, es gibt diese magische Grenze, das ist die Schwelle von 10 Millionen Euro und die haben im vergangenen Jahr 6 CEOs überschritten. An der Spitze liegt der Chef von SAP, Christian Klein, der hat 19 Millionen Euro insgesamt verdient. Und einen Shootingstar gab es auch im vergangenen Jahr, das ist der Beiersdorf-Chef Vincent Warnery, der hatte im Vorjahr noch vergleichsweise bescheidene 2,5 Millionen Euro verdient. Letztes Jahr waren es dann 13,2 Millionen Euro. Der hat von einem langfristigen variablen Bonus profitiert. Der bemisst sich am Erreichen von strategischen Zielen über 4 Jahre. Es war dann der Zeitraum 2021 bis 2024. Und allein dieser langfristige variable Vergütungsbestandteil, der hat ihm knapp 11 Millionen Euro eingebracht. Man muss aber auch sagen, Beiersdorf gehört dafür zu den wenigen Unternehmen im DAX, die den Vorständen keine Pensionszusagen mehr gewähren. Das ist in vielen Gesellschaften tatsächlich immer noch ein ganz nennenswerter Gehaltsbestandteil für die Manager.
Okay, das ist auf jeden Fall schon mal eine sehr ordentliche Steigerung. Gibt es denn auch CEOs, die weniger verdient haben?
Die gibt es auch, zum Beispiel beim Energieversorger RWE. Da hat der Vorstandschef Markus Kreber 2024 noch eine zugeflossene Vergütung von 5,6 Millionen Euro erhalten. Das war etwa 1 Million Euro weniger als im Vorjahr. Man hat Kreber zwar auch im vergangenen Jahr die vollständige Zielerfüllung bescheinigt, aber im Vorjahr hatte er die gesteckten Ziele teilweise deutlich übererfüllt. Da gab es deswegen mehr. In manchen Fällen gibt es auch Gehaltseinbußen, weil die Unternehmen zum Beispiel auf staatliche Hilfen zurückgegriffen haben. Das hat 2024 den Vorstand von Siemens Energy betroffen. Der hat eine Staatsbürgschaft genutzt und deswegen wurde auf Bonuszahlungen dann verzichtet. Im Vorjahr hatte es die Fresenius-Führungsriege getroffen. Der war der Bonus gestrichen worden, weil Fresenius damals Energiehilfen bekommen hatte.
Okay, aber was ich ja etwas kurios finde, ist, es gibt ja sogar Manager, die noch üppig verdienen, obwohl sie längst gar nicht mehr im Amt sind.
Genau, auch die verdanken das eben diesen langfristigen Vergütungsbestandteilen. Die wirken dann eben immer noch etwas nach. Und bei Siemens gibt es zum Beispiel den Fall von Joe Kaeser. Der hat 2024 nochmal eine Vergütung aus sogenannten Stock Awards erhalten. Das war ein ausgewiesener Betrag von 6,2 Millionen Euro. Und wer jetzt sagt, Joe Kaeser, das ist doch schon eine Weile her. Ja, er war bis Februar 2021 Vorstandschef, also schon etwas zurückliegend, aber seit Ende seiner Amtszeit sind ihm in Summe Zahlungen von 12,7 Millionen Euro zugeflossen, zusätzlich zu den Pensionszahlungen.
Okay, jetzt will ich ja keine Neiddebatte vom Zaun brechen oder so, aber es ist ja schon ein bisschen paradox, dass die Vergütungen steigen, obwohl die wirtschaftliche Lage alles andere als rosig ist. Lässt sich sowas überhaupt vermitteln?
Es ist tatsächlich ein Problem, weil eben durch diese mehrjährigen Vergütungsbestandteile die Managergehälter nicht immer analog zur Marktentwicklung sich bewegen. Das heißt, gerade für die Belegschaft kann das dann ziemlich unbefriedigend sein, wenn wegen wirtschaftlich schwieriger Zeiten vielleicht die Gehaltsrunde ganz ausfällt oder eher mickrig ausfällt. Das Management aber hat höhere Vergütungen, weil sie eben mehrjährige Bestandteile da drin haben. Bei den Investoren ist es so, dass da sich eigentlich gezeigt hat, dass die Transparenz in den Vordergrund stellen. Also die nehmen in der Regel an der absoluten Höhe der Vergütung nicht so viel Anstoß. Die wollen aber eben sehr genau wissen, was im Einzelnen an Leistung entlohnt wurde. Viele Vergütungsberichte gehen da auch drauf ein und weisen inzwischen sehr detailliert für jeden Manager aus, welche Incentivierung es gibt und wie die Zielerreichung ausgewertet wurde. Und deswegen sind dann diese Gehaltsveränderungen zumindest für die Investoren auf den Einzelfall auch ganz gut nachvollziehbar.
Nun aber zur anstehenden Woche. Und da ist insbesondere die Automobilbranche im Fokus. Und hierzu begrüße ich unseren Hamburg-Korrespondenten Carsten Stevens. Hallo Carsten.
Hallo Franz.
Carsten, die Autobauer ziehen in diesen Wochen viel Blicke auf sich und mit dem Start der Shanghai Motor Show am kommenden Mittwoch steht der weltgrößte Automarkt China besonders im Fokus. Wie entwickelt sich dieser Markt und was sind die Trends, die jetzt schon erkennbar sind?
Ja, das ist das inzwischen ja weltweit größte Branchenstelldichein in Shanghai. Es findet zum 21. Mal seit 1985 statt. Ja, es hat sich zu einem großen Event entwickelt, das jetzt auch bis zum 2. Mai andauern wird. Ja, es wird wieder ein Feuerwerk geben von neuen Elektromodellen, die auf verschiedene Weise mit Reichweitenvorteilen, mit extravaganten Ausstattungen, mit Lifestyle-Konzepten da aufwarten werden und die das Auto dann zum voll vernetzten rollenden Wohnzimmer zeigen sollen. Es ist zu erwarten, dass die Publikumsmagneten die chinesischen Hersteller, die lokalen Hersteller sein werden. Namen wie BYD, Geely, Stellato, Xiaomi, die sind da wahrscheinlich an erster Stelle zu nennen. Der Markt hat sich im letzten Jahr positiv entwickelt. Die Verkaufszahlen in China sind um 4,5% gestiegen. Im Vergleich dazu Deutschland haben die Neuzulassungen im Jahr 2024 um 1% nachgelassen. Ja, das Augenmerk wird vor allen Dingen auf den Elektromobilen liegen, auf neuen Technologien. Und das wird der Trend sein bei dieser Messe.
Okay, jetzt hast du ja schon betont die Unterschiede zwischen Deutschland und China. China ist ja bekanntlich ein wichtiger Markt für die deutsche Automobilindustrie. Und wie auch bekannt ist, geht es der deutschen Automobilwirtschaft nicht ganz so gut. Wie ist denn die derzeitige Lage für Pkw-Hersteller wie etwa VW?
Ja, also was den Auftritt in China angeht, kann man im Augenblick absolut nicht von einer Erfolgsgeschichte sprechen. Ganz im Gegenteil. Also gerade die Absatzstatistiken der deutschen Autokonzerne im ersten Quartal zeigen miserable Zahlen für China. Das liegt vor allem daran, dass ein ruinöser Preiskampf in dem Markt stattfindet, auf den sich dann Volkswagen und andere deutsche Hersteller nicht einlassen wollen. Also da steht Marge im Grunde vor Volumen. Und das bedeutet, dass auch gerade im Zukunftssegment der Elektrofahrzeuge die deutschen Hersteller an Boden, sprich an Marktanteilen, verlieren, beziehungsweise der Abstand der lokalen Hersteller zu den deutschen Konzernen größer wird. Das ist gerade für Volkswagen schmerzhaft, weil die Wolfsburger ja seit mehreren Jahrzehnten eine dominierende Stelle im Verbrennersegment hatten, aber diese Rolle im Elektrosegment, dass das Zukunftssegment, wie gesagt, ist, nicht einnehmen und in diesem Jahr voraussichtlich auch noch nicht einnehmen werden.
Okay, klingt alles nicht so gut. Jetzt haben wir ja noch zusätzliche Unwägbarkeiten durch die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zuletzt gesehen. Wie wirken die sich denn auf die Automobilhersteller aus?
Ja, diese Unwägbarkeiten, die sorgen natürlich für sehr große Unsicherheit, gerade auch was die Abschätzung, Einschätzung der Marktentwicklung angeht, wie sich Handelsbeziehungen entwickeln werden, wie sehr Handelskonflikte sich auch auf den Absatz in einzelnen Märkten auswirken werden. Da sich das quasi täglich ändern kann in der Ausrichtung der US-Politik, gibt es da eben auch sehr große Unsicherheiten, was die einzelnen Marktentwicklungen angeht. Das lässt sich alles schwer vorhersagen.
Und wir haben ja gerade über die Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump gesprochen. Wie sehen die Perspektiven für die deutschen Hersteller im zweitgrößten Automarkt in den USA aus?
Ja, also es gibt Einschätzungen, dass die neuen Zölle voraussichtlich die Fahrzeugpreise erhöhen werden, was dann auch zu einem Rückgang beim Fahrzeugabsatz führen dürfte. Also wenn es jetzt zu keiner Einigung kommen sollte zwischen den USA und der EU und in dem Handelskonflikt, und die hohen Zölle länger Bestand haben sollten, dürfte es einen spürbaren Rückgang der Stückzahlen geben im US-Markt auch. Da gibt es Einschätzungen, ist der Absatz für Fahrzeuge mit bis zu 6 Tonnen Gewicht. Also das sind dann eben auch die stark nachgefragten Pickups in den USA, um mehr als 7% in diesem Jahr sinken dürften. Und das tangiert natürlich auch die deutschen Hersteller. Die profitieren vielleicht vorerst noch davon, dass sie Lagerbestände aufgebaut haben. Aber mittelfristig könnte es sein, dass es dann eben zu deutlichen Preiserhöhungen für ein Fahrzeug von bis zu $10.000 kommen könnte. Und das wird natürlich auf den Absatz auch drücken. Also die Perspektiven für die deutschen Hersteller in den USA sind auch natürlich mit Unsicherheiten behaftet. Das Problem ist eben, dass auch viele Autos importiert werden, dass gerade bei Volkswagen auch Autos importiert werden. Die Lücke zwischen Produktions- und Absatzanteil ist gerade bei Volkswagen hoch im Vergleich zu BMW und Mercedes.
Okay, dann halten wir erstmal fest für die Automobilbranche als solche. Geopolitische Verwerfungen, Handelskonflikte und Konjunkturschwächen fallen zusammen mit einer tiefgreifenden Transformation der Automobilindustrie. Das wiederum betrifft ja auch die Autozulieferer, die Kosten drücken und sich teilweise neu aufstellen müssen. Derzeit macht der DAX-Konzern Continental die Herausforderung besonders anschaulich. Das zeigt sich auch auf der Hauptversammlung in der kommenden Woche. Worum wird es da gehen?
Ja, da geht es voraussichtlich vor allen Dingen um die Zerschlagung des Unternehmens. Der Konzern hat ja angekündigt, dass er die Automotive-Sparte abspalten und an die Börse, als eigenständiges Unternehmen an die Börse bringen möchte, und zwar im zweiten Halbjahr, voraussichtlich im September. Dahinter steckt der Gedanke, dass die einzelnen Bereiche agiler agieren können auf Herausforderungen der Automärkte und dann auch mehr Wert schaffen können, als sie das als Teil im Konzern tun können. Der Automotive-Bereich von Continental, der schwächelt seit Jahren. Und ja, da gibt es jetzt eben die Hoffnung, dass es durch Abspaltung und Aufstellung als eigenständiges Unternehmen besser wird. Das ist natürlich mit Fragezeichen zu versehen. Darüber hinaus will Continental jetzt auch sich von Kautschuk- und Kunststoffgeschäft trennen, von der Sparte ContiTech. Und damit würde Continental zum reinen Reifenhersteller. Also die Hauptversammlung wird quasi steht für eine Zäsur in der Geschichte, der mehr als 150-jährigen Geschichte von Continental.
Ach, sehr, sehr spannend. Also fordernde Zeiten für die Automobilbranche und ihre Zulieferer. Vielen Dank, Carsten, für diesen Einblick in das, was die Unternehmen dort insbesondere jetzt gerade so fordert.
Gerne, Franz.
Daneben gibt es in der anstehenden Woche natürlich noch weitere spannende Termine. Sabine, am kommenden Dienstag nach US-Börsenschluss legt dann SAP die Zahlen für das erste Quartal vor. Und wir haben ja schon vorhin darüber gesprochen, dass SAP-CEO Christian Klein der Topverdiener unter den DAX-Konzernchefs war. Was hat er denn den Aktionären für die abgelaufenen Monate in Aussicht gestellt?
Also SAP selbst spricht zwar von gut gefüllten Orderbüchern, hat aber die Erwartung etwas gedämpft, muss man sagen. Da rechnet man jetzt in Walldorf mit einem etwas gebremsten Wachstum in diesem Jahr, aber eben auch immer noch mit Wachstum.
Das klingt jetzt erstmal nach Vorsicht, aber so richtig dramatisch auch nicht. Was sagen denn die Analysten?
Die sehen das ganz ähnlich, das Analysehaus Jefferies zum Beispiel. Das hat gesagt, die Hürden, um die Dynamik im ersten Quartal zu halten, die liegen recht niedrig. Zwar sei auch SAP nicht komplett immun gegen konjunkturellen Abschwung, aber das Unternehmen wird für das erste Quartal noch als relativ sicherer Hafen eingeschätzt. Und bei JP Morgan, da kommt man zum Schluss, dass die aktuellen Kurse im Softwaresektor das insgesamt schwächere Wirtschaftsumfeld bereits widerspiegeln. Man habe Vertrauen, heißt es da, dass SAP die Ergebnisse in den kommenden Jahren werde steigern können.
Na, das ist ja schon mal ein Statement. Wie sehen denn die konkreten Erwartungen an SAP in Zahlen aus?
Also die Analysten rechnen mit einem Cloud-Umsatz von mehr als 5 Milliarden Euro im ersten Quartal. Das wäre ein ordentliches Plus von 29% im Vergleich zum Vorjahr. Bei den Cloud- und Softwareerlösen erwarten die Experten im Schnitt ein Wachstum von 15%. Das wären dann rund 7,9 Milliarden Euro.
Am Freitag lädt Bayer zur virtuellen Hauptversammlung ein. Und das dürfte spannend werden, oder?
Ja, absolut. Die Aktionäre haben da definitiv Gesprächsbedarf. Immerhin gab es ja in den letzten Jahren auch ein bisschen was zu verdauen bei Bayer. Die können jetzt zumindest mal ein bisschen Dampf ablassen, wenigstens virtuell.
Ja, das große Thema diesmal ist ja die Schaffung eines neuen Kapitalrahmens. Das klingt erstmal trocken, ist es aber nicht, oder?
Nee, das ist ein ziemlich wichtiges Thema. Bayer will ein genehmigtes Kapital schaffen, und zwar in erheblichem Umfang, muss man sagen. Es geht um bis zu 35% des Grundkapitals. Wer jetzt gedacht hätte, dass die Aktionäre dagegen Sturm laufen, der täuscht sich. Der große Aufschrei ist bislang zumindest ausgeblieben. Und die Stimmrechtsberater ISS und Glass Lewis, die ja immer sehr einflussreich sind bei solchen Entscheidungen, die haben empfohlen, diesem Vorschlag auch zuzustimmen.
Ja, aber wofür braucht Bayer so viel Geld? Auf Basis des aktuellen Kursniveaus könnte der Konzern ja immerhin gut 8 Milliarden Euro frisches Eigenkapital einsammeln.
Ja, Bayer würde die Kapitalmaßnahmen, die da beschlossen werden sollen, ausschließlich zweckgebunden vornehmen. Da geht es laut Aufsichtsratschef Norbert Winkeljohann darum, die Bilanz während der Beilegung der Rechtsstreitigkeiten widerstandsfähig zu halten. So hat er das in einem Aktionärsbrief formuliert. Bayer prozessiert ja in den USA seit längerem wegen der möglichen gesundheitsschädlichen Folgen von Unkrautvernichtungsmittel Roundup aus der Tochter Monsanto, die man eingekauft hatte. Und was Bayer ausdrücklich ausgeschlossen hat, ist, dass die Kapitalmaßnahmen dann zum Beispiel zur Finanzierung von Zukäufen verwendet werden. Also das soll nicht geschehen, man ist da wirklich auf diese Rechtsstreitigkeiten dann auch beschränkt.
Okay, jetzt hat es ja schon gesagt, die Stimmrechtsberater sind bei den Kapitalmaßnahmen an Bord. Etwas anders ist die Stimmung beim Vergütungsbericht, oder?
Ja, da sind wir dann wieder beim Thema Gehalt, was wir am Eingang schon hatten. Der Vergütungsbericht war bei den vergangenen drei Hauptversammlungen schon ein ziemliches Diskussionsthema. 2022, als die HV erstmals den Bericht billigen sollte, da haben nur 24% der Aktionäre positiv votiert, also eine ziemliche Klatsche. Jetzt heben beide Stimmrechtsberater hervor, dass Bayer mit Blick auf die Vergütungspraxis und Transparenz mittlerweile deutliche Fortschritte gemacht hat, bewährte Methoden anwende. ISS allerdings stößt sich an der hohen Pensionszahlung von 40% des Fixums. Die zahlt Bayer für alle nach 2020 neu bestellten Vorstände. Und das wird eben kritisiert. ISS sieht das allerdings jetzt nicht als Grund, gegen die Billigung dieses Berichts zu stimmen. Anders ist das bei Glass Lewis. Die bringen explizit Argumente gegen die Billigung dieses Vergütungsberichts vor und nennen da auch einige Gründe, die Verfehlung der Finanzziele, den Kursverfall, die Dividende ist auf das gesetzliche Minimum gesenkt worden, es gibt unverändert eben die hohen Rechtsrisiken und es läuft noch ein Stellenabbau. Das ist natürlich eine unschöne Gemengelage und in dieser Situation hätte Glass Lewis sich gewünscht, dass da der Vergütungsausschuss in Anbetracht dieser Lage etwas mehr Fingerspitzengefühl zeigt.
Und nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Montag sind wegen des Feiertags Ostermontag die Börsen in Deutschland, Frankreich, Großbritannien, Italien und Spanien geschlossen. In Washington startet die Frühjahrstagung des Internationalen Währungsfonds IWF und der Weltbank, die bis Samstag läuft. Und es wird der Zinsentscheid der People's Bank of China mitsamt Festlegung der Referenzsätze für Unternehmenskredite erwartet. Am Dienstag werden einige Berichte veröffentlicht, etwa der Bundesbankbericht für den Monat April und der globale Finanzstabilitätsbericht sowie der Weltwirtschaftsausblick des IWF. Am Mittwoch folgt dann der Monatsbericht April des Bundesfinanzministeriums mit der Entwicklung der Steuereinnahmen im März sowie das Beige Book der Federal Reserve und der Fiscal Monitor des IWF. Am Donnerstag gibt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Kfz-Neuzulassungen für den Monat April bekannt. Und zum Wochenabschluss ist die Börse in Australien wegen des Feiertags Anzac Day geschlossen. Derweil kommt der Zinsentscheid der russischen Zentralbank. Weitere anstehende Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Mittwoch, 16. April. Die aktuellen Themen und Angebote der Börsenzeitung finden Sie mitsamt Links und weiteren Informationen in den Shownotes zu dieser Folge. Und ich wünsche Ihnen jetzt schon mal einen angenehmen vorgezogenen Wochenabschluss und erholen sich gut am bevorstehenden Osterwochenende. Naja, erstmal ist ja in Frankfurt und Hessen Tanzverbot, aber danach kann man ja loslegen. Dann wünsche ich schon mal frohe Ostern.
Genau, und wenn Sie nicht tanzen, dann können Sie auch einfach so mal rausgehen zum Wandern oder was auch immer Ihnen einfällt. Frohe Feiertage und wir hören uns am nächsten Freitag wieder. Freuen uns, wenn Sie dabei sind. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.